Der Predigttext, den ich heute gewählt habe, Psalm 133, ist ein sogenannter Stufenpsalm oder ein Wallfahrtspsalm oder ein Wallfahrtslied, ein Stufenlied. Es wurde gesungen innerhalb der Bewegung von Menschen, wenn sie nach Jerusalem pilgerten, wenn sie die Wallfahrt zum Zielort Jerusalem, Gottesdienst am Tempel, im Tempel unter die Füße nahmen. Wann man genau dieses Lied gesungen hat, ist eigentlich nicht wirklich überliefert. Es kann sein, dass man es sang in kleinen Gruppen, wenn man unterwegs war, in irgendwelchen Schluchten oder auf irgendwelchen weiten Pfaden über die Berge hinweg, wo man dann die Wege eben hatte zu Fuß. Oder dass man es in liturgischer Reihenfolge bei bestimmten Prozessionen oder Einlasszeremonien wirklich auf den Stufen hinauf zum Tempel gesungen hat, ein Wallfahrtslied. Mir ist wichtig zuallererst, dass wir merken und uns erinnern, es ist ein Lied, wo es sozusagen um Bewegung geht. Es geht um Unterwegssein. Das bedeutet, wir sind nicht am Ziel, wir schauen nicht etwas Fertiges an. Wir hatten das ja auch zu Weihnachten schon gehört, war ja auch eine Predigt. Gott ist nicht so das Wichtigste, dass etwas fertig ist. Gott ist nicht am Fertigen interessiert als das Eigentliche, sondern Gott beginnt, Gott fängt an, Gott sät, Gott startet. Weil das Leben eben in der Weise, wie wir es führen, ein Unterwegssein ist. Manche haben schon gesagt, das Leben ist sozusagen, im Englischen gibt es so eine Formulierung, from the cradle to the grave. Von der Krippe, von dem Kinderzimmer, von dem Körbchen sozusagen bis zum Grab. Das Unterwegssein. Ein Wallfahrtslied. Ein Lied, das davon singt und das gesungen wird, wenn man unterwegs ist. Und das Besondere an diesem Lied ist, und dann nehme ich uns jetzt mal mit in unsere normale alltägliche Situation, wann beispielsweise habt ihr eine Freizeitmaßnahme erlebt in eurem Leben, eine Tagung, ein Zusammensein, wenn ihr mal so zurückdenkt, ich weiß, es dauert einen Moment, aber dass man sich mal das überlegt, wo ihr sagt, das war wunderschön. Das war so ein bisschen wie bei Faust. Augenblick verweile doch, so dieses, möge doch die Uhr stehen bleiben. Ich erinnere eine Situation, da haben wir unsere Kinder von einer Freizeitmaßnahme abgeholt und es war so schön. Es gab zwar eine gebrochene Nase und andere Verletzungen kleinerer Art, aber es war so schön. Und wir haben alle geweint, als wir auseinandergegangen sind. Und wir haben uns geschworen, wir bleiben immer zusammen. Hat natürlich nicht geklappt. Aber wie schön war es? Und wir alle haben manchmal so Tagungen oder Konferenzen, auf die wir uns freuen. Vielleicht ist es eine Messe, wo man einfach hingeht und sagt, wenn ich dort mit der Arbeit, mit meinen Kollegen zusammen bin, das ist so eine andere Atmosphäre, also einfach gegenüber dem Stress sonst pure Erholung. Auch wenn ich 15 Stunden am Stand stehe, aber es ist einfach nur schön. Und ein anderer sagt, für mich ist die schönste Konferenz, wenn ich auf Fortbildung bin. Die Fortbildung, wo es so ums Kreative geht. Der andere sagt, ich mag es, auf Fortbildung zu gehen, da ist nicht so viel Stress, da kann man mal abtauchen. Die Lehrer, die wir dort haben, die Trainer, sind einfach gut. Oder wir würden vielleicht in unserer Gemeinde sagen, die Kinder, von Kindern weiß ich es, sie freuen sich immer auf die Gemeindefreizeit. Das ist so das Highlight des Jahres. Ach ja, da fällt mir ein, Gemeindefreizeit. Wir brauchen noch zwei leitende Mitarbeiter. Einer, der die Administration macht und einer, der mit den Pastoren zusammen sich ums Programm kümmert. Wenn du heute im Lauf des Gottesdienstes den Eindruck hast, da klopft der Herr an deine Herzenstür, melde dich bei mir oder bei Laura, weil wir festgestellt haben, wir brauchen da bald Ansprechpartner. aber Gemeindefreizeit. Als eine Freizeit, wo wir gerne hingehen, weil es so schön ist, weil die Kinder spielen, weil sie vielleicht sogar in einem Zimmer mit anderen Kindern zusammenschlafen, wo Mama und Papa nicht dabei sind und wo nicht so genau kontrolliert wird, wann das Licht ausgemacht wird. Oder die Gemeindeleitung, die sich, mir ging es jedenfalls so, ich habe mich immer auf unsere Klausuren gefreut. Die Gemeindeleitungsklausur war für uns oder für mich immer so ein Highlight. Das war einfach schön. Und zwar so schön, wie ich vielleicht diesen ersten Vers lesen würde. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Das war für mich emotional immer die Überschrift über unsere Leitungsklausuren. Das ist einfach wunderschön. Welche Freizeit, welches Ereignis erinnerst du als, das war wirklich schön? Warum ist das wichtig? Weil es, glaube ich, in sich, ohne dass wir es schon analysiert hätten, ein Geheimnis birgt. Nämlich, wir scheinen dort etwas fast paradiesisch zu erleben, was sonst nicht so den Alltag bestimmt. Es gibt da eine Qualität von Leben teilen, eine Qualität von miteinander unterwegs sein, eine Qualität von zusammen sich finden, essen, reden, Zeit haben, nicht gejagt und getrieben sein von Verpflichtungen, sondern man kann sitzen bleiben. Man kann mal beim Essen miteinander ins Ratschen kommen. Man kann einfach mal draußen in der Sonne sitzen und nur spüren, wie sie einen wärmt. Mit Leuten, wo man immer schon mal reden wollte. So ein Stück Paradies auf Erden. Eine gefüllte, eine gute, eine schöne Zeit. Und wenn man genau hinguckt, merkt man, irgendwie ist das so vielleicht auch zu beschreiben, da waren unsere Herzen ganz nah. Das war so friedlich. Da war so eine Eintracht. Jetzt gibt es ganz viele, vielleicht verschiedene Worte und alle, vermute ich, haben in sich dieses kleine Wörtchen ein. Eintracht, Beieinandersein, Einheit, miteinander Zeit und Raum teilen ohne Druck. Der Psalmist David beschreibt als Wallfahrtslied sozusagen diese Situation. Schaut, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Geschwister in Einheit beieinander wohnen, in Eintracht zusammen sind. Es geht um die Einheit und die Eintracht. Und ich finde es gut, wenn wir uns vielleicht einfach nur erstmal daran erinnern. Das kennen wir schon. Und wir schätzen es. Wir haben eigentlich eine Erfahrung in uns, die uns lächeln lässt, wenn wir daran denken, wie schön das war, diese Freizeit. Wie schön diese Maßnahme war. Die war vielleicht sogar, weil ich Mitarbeiter war, auch anstrengend und dennoch, es war einfach schön. Und daran gilt es sich zunächst einmal auch zu erinnern. Kleiner Cut. Letzten Donnerstag hatten wir Gemeindeforum und wir haben aus der Klausur des letzten Jahres berichtet, dass wir wie so eine Perlenschnur gefunden haben mit Perlen in einer gewissen Reihenfolge. Wir machen schon seit längerer Zeit daran rum, in der Gemeindeleitung, auch in Gesprächen, auch in manchen Informationen, die wir euch schon weitergegeben haben, wozu und wofür sind wir unterwegs? Warum tun wir das, was wir tun? Warum machen wir das? Gemeinde, wozu und warum ist ja wieder Teil 2. Wir hatten letztes Jahr schon darüber nachgedacht. Und in unserem Miteinander suchen tauchte so die Frage auf, was ist die Vision? Warum machen wir das? Was steckt dahinter? Und wir haben nun folgende kleine Gedankenkette entwickelt, nämlich zu sagen, wie auch schon in ähnlichen Versen aus dem Timotheusbrief von Susanne zitiert, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Da geht dann weiter der Vers, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist eigentlich Auftrag und Begründung zugleich, warum wir als Gemeinde Gottesdienst feiern. Warum wir als Gemeinde da sind. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir können sagen, ja, mit leuchtenden Augen, wir haben es ja erfahren. Wir sind ja gerettet worden. Wir haben ja diese Erfahrung auch als eine positive Erfahrung in unserem Leben. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich bin es schon. Deshalb will Gott mich und dich und uns miteinander gebrauchen, dass andere Menschen auch gerettet werden. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und nun sind wir ja in Deutschland immer sehr daran interessiert, den Dingen auf den Grund zu gehen. Die nächste Frage ist natürlich ja, wie geht es? Das ist richtig, zartes Aber, wie soll das geschehen? Und die zweite Schiene war dann, die zweite Ebene war, Jesus zuerst. Ah, sagen wir, das hört sich toll an. Jesus zuerst, es ist immer richtig. Die Liebe muss uns bestimmen, ist auch immer richtig. Wir müssen beten, ist auch immer richtig. Es gibt so viele geistliche Sätze, die sind so richtig, dass sie uns mittlerweile fast eher einschläfern als motivieren. Jesus zuerst, ja? Und damit das dann auch im Grunde genommen wieder analytisch ein wenig greifbarer wird, haben wir gesagt, Jesus zuerst, und zwar in Wort, Tat und Erleben. Was meint das? Es meint, dass wir zuerst uns orientieren am Wort Gottes, an der Bibel, ganz neu. Ganz neu, ganz wieder, ganz intensiv, miteinander und allein. Es gibt so eine nette Erfahrung, auch aus Bibel Plus, die sage ich jetzt mal schmunzelnd, dass wenn man fragt, was sagt der Text, was steht im Text, dann kann man manchmal entdecken, dass man überall hinguckt in der Runde, an die Decke, auf den Tisch, ans Gegenüber, zum Fenster raus, vielleicht auch auf die Schuhe. Und ich frage mich immer, warum man nicht in die Schrift? Da steht's doch drin. Jesus zuerst im Wort. Wir schauen, was steht im Wort. In Tat und Erleben. Wenn wir wissen, was Jesus will, was in seinem Wort steht, dann können wir Entscheidungen und ja, Aktionen, Taten ableiten, die in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sind, die inspiriert sind vom Wort Gottes. Jesus zuerst im Wort, was sagt uns die Schrift? Und von ihm bestimmt in der Tat. Und dann haben wir gesagt, und im Erleben, das war uns wichtig, weil es nämlich die Seite gibt, wir wollen das nicht nur irgendwie mit dem Kopf glauben, wir wollen erleben, dass Wort zu Gott, das Wort von Gott zu den Menschen kommt, aber auch, dass das Wort Gottes, was dort geschrieben steht, über uns und für uns, unter uns erlebbar ist. Das soll und wollen wir auch im Blick haben. Und das Ganze war so umschrieben, es soll geprägt, getragen sein von Liebe. Nicht von wir müssen, wir sollen, sondern Liebe geht freiwillig. Liebe macht sich auf den Weg. Ja, wenn ich meine Frau liebe, dann versuche ich rauszubekommen, wovon hat sie die letzten 4 Wochen geredet, was sie gerne mal entweder machen würde oder hat sie mal von einem Buch gesprochen, das sie gerne lesen würde. Und wenn ich es erinnere, mache ich mich auf den Weg und versuche es zu besorgen. Weil ich sie liebe. Und weil ich sie liebe, bringe ich ihr immer aus Ingolstadt Erdnüsse mit. Das soll ich zwar nicht, aber ich weiß, sie mag sie. Und ich mag meine Frau. Also, weil ich sie liebe. Und weil ich Jesus liebe, tue ich etwas. Weil ich Jesus liebe, bin ich bewegt. Weil ich Jesus liebe, will ich von ihm mich bewegen lassen. So viel zur Theorie. Und das ist die Frage, die nächste analytische Frage wäre, was hilft dazu? Was macht mich sozusagen, was macht mich in Bewegung kommen? Und wenn ich in Bewegung komme, mit welcher Haltung des Herzens soll das geschehen? Welcher Wert in mir bestimmt mein Tun, die Art und Weise, wie ich handle? Ich kann sagen, wie wir gesungen haben, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Ich kann sagen, Gott ist groß. Ja, Amen. Gott will Gutes. Amen. Gott tut große Wunder. Amen. All das ist richtig. Und wenn ich morgens aufstehe und den Mund aufmache, oh, ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das antue. Oh nee, jetzt habe ich auch vergessen, Kaffee vorzubereiten. Jetzt muss ich auch noch, ich habe gar keine Zeit mehr, jetzt einen Kaffee zu kochen. Das geht ja schon wieder gut los. Ich kann sozusagen das eine mit dem Kopf denken und für richtig halten, aber das, was mein eigentliches Tun bestimmt, ist nicht abgeleitet und nicht getragen von einem Wert, sozusagen, der meine Erkenntnis unterstützt und nach vorne bringt. Sondern meine Haltung ist eine andere. Ich brudel vor mich hin, ich suche die Lücke, ich suche den Fehler, ich suche die Schwierigkeit, ich suche in irgendeiner Weise immer das, was nicht richtig läuft. Als ein Beispiel. Ich möchte sozusagen ein freundlicher Zeitgenosse sein und wenn ich dann sehe, dass jemand ein schweres Paket trägt, ist meine Haltung vielleicht eher, bevor ich dazu springe, da kann ich Ihnen helfen, ja, was muss er auch so ein schweres Paket kaufen? Kauft oder doch zwei leichtere kaufen, kann er selber tragen. Es gibt immer solche unterschiedlichen Haltungen, wo man merkt, die eigentliche Bekenntnisinhalt wird nicht eingelöst. Es geht also um Werte. Was tue ich aus welchem Grund wirklich? Und die nächsten Predigten, wir haben am Donnerstag gesagt, wir wollen in den nächsten Predigten über Werte predigen. Und für mich war dann so ein Punkt, dieses Bibelwort, das ist der Wochenpsalm, einmal daraufhin zu befragen und zu sagen, ja, also wir haben erlebt miteinander, jeder so für sich, wie gut es ist, auf einer Freizeit zu sein, wo Eintracht und Einheit da ist. Wir haben da im Vorfeld nicht viel drüber nachgedacht. Wir haben sozusagen, wir sind dahin gefahren und haben erlebt, aus welchen Gründen auch immer. Es war dann so, es hat sich sortiert und es war eine wunderbare Zeit der Eintracht und der Einheit und des Friedens. Wir möchten das alle. Es zu erleben tut gut. Und doch ist die Bibel nüchtern genug zu wissen, hier wird die Einheit gepriesen, wenn sie erlebt wird. Aber doch ist die Bibel und das Alte und das Neue Testament nüchtern genug zu wissen, man kann und muss ein klein wenig auch von unserer Seite dafür tun. Du willst Frieden erleben? Jage dem Frieden nach gegen jedermann. So viel an dir liegt, haltet Frieden. Denke nicht höher von dir, als es sich geziemt. Es gibt jetzt ganz viele Anweisungen und ich will erstmal nur an dieser Stelle darauf hinweisen, zu sagen, dieses wie fein und wie lieblich ist, das haben wir erlebt und erfahren, es ist wirklich schön. Und es ist wunderbar, in einer Gemeinde zu sein und in einer Gemeinde zu leben, wo Friede und Einheit und Eintracht miteinander erfahren wird. Nun haben wir leider in unserer Gesellschaft eine Situation, dass wir manchmal die Worte gebrauchen, um letztlich Dinge zu beschreiben, die das eigentlich gar nicht meinen. Wir reden nicht miteinander, wir sitzen nebeneinander, wir schweigen voreinander hin und sagen, wir haben doch Frieden. Das ist nicht gemeint. Deine Gemeindefreizeit und deine Freizeitmaßnahme, wo du warst, die du als wunderbar erlebt hast, war nicht geprägt davon, dass ihr morgens bis abends nebeneinander schweigend gesessen habt. Das war nicht schön. Eintracht und Einheit wird erlebt dort, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Leben. Wie leben? Wie leben? Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Geschwister in Eintracht beieinander bleiben oder beieinander wohnen. Und im Evangelium bzw. im Epheserbrief lesen wir im Neuen Testament, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, ihr seid zu einer Hoffnung berufen, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allem und durch alle und in allen. Seid darauf bedacht, die Einheit im Geist zu wahren durch das Band des Friedens. Also die Einheit zu erleben und zu erfahren, die uns Gott sozusagen zugestiftet hat, die Gott möchte, dass sie unter uns sein soll, ist etwas, was wir aktiv unterstützen können. Durch eine Haltung, die unser Tun bestimmt, durch einen Wert, der in mir sozusagen Oberhand gewinnen darf und soll. Ich möchte, so viel an mir liegt, mit allen im Frieden leben. Und das ist eine sehr aktive Sache. Ja, trachtet nach dem Frieden. Jaget dem Frieden nach. Das ist sozusagen den Blick darauf haben, und das wissen wir ja auch, was stört den Frieden? Wo gibt es Dinge, die gestört sind? Drücke ich sie weg? Finde ich ein Argument, mich nicht bewegen zu müssen, oder bringe ich es zum Herrn und bringe mich in Bewegung, mache mich auf den Weg, die Sache auszuräumen, aufzuräumen, die Sache aus dem Weg zu schaffen. Einheit und Eintracht entsteht, das ist ja so eine deutsche Furcht, nicht um Einheitlichkeit zu produzieren. Das Ziel im Neuen Testament ist die Gemeinschaft und die Einheit des Leibes Jesu. Und dazu gehört es, dass wir miteinander gemeinsam ein Ziel verfolgen und mit unseren Fertigkeiten und Fähigkeiten, mit unserer Person unterstützen. In der Pädagogik gibt es folgende Beobachtung. Wenn Kinder in einer Familie geboren werden, haben sie keine Chance, sie sind in der Familie drin und in der Familie erleben sie als Schutz- und ja, Erziehungsbedürftige sozusagen Erziehung, sie genießen Schutz, sie genießen Ernährung, sie werden innerhalb der Familie im Verband gemeinsam in Einheit großgezogen. Und es gibt wunderbare Jahre, in denen das ganz klasse eigentlich klappt. Das ist also selten wirklich richtig angefochten. Das ist einfach etwas, wo Kinder sind da drin und die wachsen auf und für die ist das okay. Da ist Mama, da ist Papa, da ist der Bruder und die Schwester. Manchmal ist das ja dann auch ein bisschen kritisch. Nicht? Das ist dann schon mal so, dass man kann nichts machen. Man ist halt in der Reihenfolge der Dritte. Überholen geht nicht. Also, und dass die ältere Schwester eine ältere Schwester ist, ja, muss man sich frühzeitig dann fürs spätere Leben um Therapeuten bemühen, dass man das aufarbeiten kann. Aber es ist Familie. Und dann kommt eine andere Phase, die Schutzbedürftigkeit, man wird erzogen, und dann kommt es die Phase der Pubertät. Die Phase der Pubertät ist die Zeit, in der man sozusagen als Mensch ganz stark rausbekommt, ich will erwachsen sein, bin's aber noch nicht. Ich will auf jeden Fall nicht so sein wie Mama und Papa. Und man fängt an, interessant ist ja, die Werte, die die Eltern mir beigebracht haben, in Frage zu stellen oder dagegen sozusagen zu arbeiten. Die Eltern haben einen beigebracht, wir ziehen uns ordentlich an. Also in unserer, jetzt müssen wir ganz lang Geschichte zurückdrehen, da war das dann so nicht. Man zieht sich ordentlich an. Wie ist man nachher mal rumgelaufen? Heute ja auch wieder. Früher haben wir uns das so radikal nicht getraut, aber wir hatten früher halt Jeans an, wo unten der Fußboden oder war aufgerissen, der Saum war aufgestoßen. Die Hosen wurden immer 5 Zentimeter länger gekauft, als man sie wirklich brauchte, damit sie unten aufschlappen. Schlabberig waren. Es war die Zeit der Bundeswehrparker. Alle liefen in Grün rum, auch meistens immer eine Nummer zu groß. Friseure mussten schließen, weil keiner mehr kam von den Männern. Alle hatten langes Haar, ob es nun passte oder auch nicht. Ganz Radikale ließen sich einen ungepflegten, wildwachsenden Bart stehen und war sozusagen der Schrecken für die glatt rasierten Eltern, die noch mit Pomade im Haar und Anzug und Krawatte und war so die Zeit der 60er. Man wollte anders sein. Man musste irgendwie sich abgrenzen. Irgendwie es nicht so machen wie die anderen. Man hat andere Werte verfolgt. Und man hatte Werte genommen, die bewusst im Gegensatz zu den Werten sind, die in der Familie herrschen. Und es hat genau das bewirkt, was wir wollten und was es sollte, nämlich Unruhe, Stunk und Zank. Krawall. So im Sinne von, es ist Krawall, ich lebe. Ja, so. Man spürt am Krawall, endlich passiert hier mal was in dem Laden. Sich alles so eingeschlafene Füße. Und dann gibt es eine dritte Phase, wenn man erwachsen geworden ist. Eine Phase, in der Einheit und Einmütigkeit nur dadurch realisiert wird, dass man als erwachsener Mensch sich und seine Fähigkeiten einbringt für ein größeres Ziel, als das man selber ist. Und das ist ein freiwilliger Akt der Demut, ein freiwilliger Akt des Sich-Bückens, ein freiwilliger Akt zu sagen, ich habe die und die Fähigkeiten, ich habe die Kompetenzen, ich könnte und wollte, ich brauche die Gemeinschaft oder die anderen Sachen vielleicht gar nicht. Ich kann auch so meinen Mann und meine Frau stehen. Und jeder von uns hat ja in der Regel einen Beruf und eine Ausbildung und kann sein Leben bestreiten in unserer westlichen Welt. Aber dann kommt die Situation, dass Gott uns gerufen hat und zusammengestellt hat in eine Gemeinschaft, die sich Gemeinde nennt und wo plötzlich wir spüren, hier gibt es so einen Anspruch von Einheit und Frieden. Hier gibt es den Wunsch und den ausdrücklichen, das Gebet Jesu, Vater, mach sie eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. An der Einheit in einer Gemeinde, die erlebbar ist, und zwar beschrieben wie, siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Menschen in Eintracht zusammen sind. Das ist etwas Wunderbares. Und das wird von Menschen wahrgenommen. Das wird von Menschen gesehen. Und danach sehnen sich Menschen, nicht immer und überall nur auf dem Prüfstand zu sein, sondern in einer Gemeinschaft zu sein, wo Einheit ist, wo Eintracht ist, wo Gemeinschaft erlebt wird, wo Leute sehr unterschiedlich sind und doch, wo man miteinander gemeinsam auf einen Weg ist. Gott möchte Einheit und Eintracht. Siehe, wie fein, wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Und das geschieht eben nicht automatisch, das muss ich wollen. Das ist etwas, wo ich um des Zieles willen, um der Gemeinde willen, um Jesu Christi willen, um seines Wortes willen, ich mich einfüge und meine Kompetenzen, mich und meine Fähigkeiten und meine Gaben freiwillig einbringe, damit gemeinsam Frieden und Gemeinschaft ist. Nun geht es in unserem Wort ja noch weiter. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig oder in Einheit beieinander sind. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides. In der heutigen Zeit sind wir von manchen Bildern weit weg. Wenn ich diesen Text meinen Töchtern vorlesen würde, höre ich es förmlich schon. Das ist ja ekelig. Das gibt Fettflecken. Wie sollen die wieder rausgehen? Stimmt. Und selbst ich als Bartträger würde sagen, ja, also bis zum Saum, da muss ich mir schon überlegen, welche Hose ziehe ich mir an, damit da nicht alles voll ist. Aber dahinter steckt etwas anderes. Das feine Salböl, das wird beschrieben im Mosebuch, das ist mit ganz vielen Ingredienzien, also mit ganz vielen Zutaten, ein wunderbares Öl, das riecht, das besonders fein ist. Das ist im zweiten Buch Mose, im Kapitel 30 lesen wir, nimm dir die besten Spezereien, sagt Gott, die edelste Myrrhe, 500 Lot
Zimt, die Hälfte davon, 250, und Kalmus und 250 Lot und Kassia und 500 nach dem Gewicht des Heiligtums und sei eine Kanne Olivenöl und mach daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst des Salbenbereiters. Wenn man das so macht, das riecht wie Parfüm. Das ist ein Duft ungeheuren Ausmaßes. Hier wird also nicht nur sozusagen auf die Schnelle ganz kurz irgendein Öl genommen, sondern hier wird ein Salböl genommen, das Aaron, dem hohen Priester, sozusagen übermassiert wurde und ausgegossen wurde, voller kostbarer Zutaten, und das roch herrlich. Und man kann vielleicht auch sagen, mit Humor sagen, vielleicht kommt ja auch das Wort von dort her, ist ein Duftetyp. Der duftet richtig gut. Der riecht prima. Das ist sozusagen, das ist ein Wohlgeruch Christi. Auch dieses Bild wird ja aufgenommen. Die Gemeinde, wir sollen ein Wohlgeruch Christi sein. Da, wo Menschen miteinander in Einheit zusammen sind, verströmen sie einen Duft, der angenehm ist. Sie verströmen einen Duft, der gerne gerochen wird. Sie verströmen einen Duft sozusagen, man kann von Weitem riechen. So wie wenn man in einen Bazar geht. Oder heute Morgen, ich musste an meinem Auto ein bisschen die Scheiben kratzen, und da war offensichtlich schon eine gute Hausfrau tätig. Und ja, ich roch es förmlich. Boah, das könnte heute Zwiebelrostbraten, irgendwie sowas. Oh, das roch. Zum Glück hatte ich schon gefrühstückt. Ein Wohlgeruch Christi. Der Duft liegt in der Luft. Wenn Menschen in Einheit und Eintracht beieinander sind, entsteht ein Geruch, den müssen wir fast gar nicht machen. Das heißt, er ist wie dieses Duftöl, wie das Salböl, das Aaron, der hohe Priester, bekam. Und dieses Öl ist etwas, was eben von oben kommt. Es wird demjenigen, der sozusagen gesalbt wird, von oben, das macht man nicht sich selbst, sondern es wird von oben auf den Kopf gegeben. Wenn man mal in einen türkischen Friseurladen geht, also die Frauen erleben das ja bei ihren Friseusen in der Regel immer schon viel häufiger als wir Männer, aber weil sie ja dann die Haare gewaschen kriegen und da fummelt immer jemand am Kopf rum, das kann ganz, ganz toll sein. Und auf der anderen Seite zu entdecken, wenn wir dann so als Männer zu einem wunderbaren Friseur gehen, wie wohltuend das ist, wenn man dann den Kopf massiert bekommt beim Waschen und wenn man dann die Haare geschnitten bekommt und dann kommt sozusagen die grüne und die blaue und die gelbe Flasche zum Einsatz und es sprüht und wenn man im Auto fährt, muss man die Fenster aufmachen, weil es so riecht. Wenn wir unterwegs sind mit Gott und in Einheit leben, wird von uns ein total schöner und guter Duft ausgehen, wo Menschen gerne sind. Von Gott geschenkt, von Gott gewollt. Und dann gibt es noch dieses Ding, wie der Tau vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Das ist ein Wort der Unmöglichkeit, weil in der Regel der Berg Hermon, der Herr hat ihn noch nicht verrückt, und der Berg Zion ist noch 80 oder 90 oder 100 Kilometer im Süden. Das sind zwei völlig verschiedene Klimazonen. Auf dem Hermon kann man Skifahren und in Jerusalem ist man froh, wenn es mal regnet. Und in der Hitze des Tages, das ist so dieses Bild, es ist einfach, wenn man dann in der Hitze ist und am Morgen aufsteht und spürt, es gibt so frischen Tau. Ah, es ist das Wohltun, das ist eine angenehme Luft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Wüste wart und erlebt habt, wenn morgen Tau da ist. So ein bisserl Tau. Das ist nicht so kalt und knackig wie bei uns, wo dann gleich rau, reif dabei ist, sondern das ist sozusagen von dem Wind, der auf das Mittelmeer rausgepfiffen wird und dann in der Nacht zurückkommt und wieder in die Wüste geht, der bringt Feuchtigkeit mit. Und diese Feuchtigkeit schlägt sich nieder. Mitten in der Wüste, in manchen Tälern der Wüste im Negev, mitten in der Wüste hat man Spuren gefunden von Weinbau. Man fragt sich, wie geht das denn? Die haben ein fantastisches System gehabt. Die hatten dort Gestänge aufgebaut um diese Weinreben herum, an denen sich genau dieser Tau bildete und niederschlug und in Tröpfchenbewässerung zur Wurzel geführt wurde. Und es war köstlicher, süßer Wein. Einheit und Gemeinschaft in der Gemeinde ist, das ist wie Tau, der Leben schenkt. Und dann heißt es ja auch weiter, denn dort verheißt der Herr Segen, Leben bis in Ewigkeit. Wo Einheit ist, ist Segen. Wo Einheit ist, tut Einheit gut. Wo Einheit ist, wird Leben gefördert, werden Menschen ermutigt. Aber es braucht eben auch diese Haltung in mir selber, diese Entschlossenheit, den Willen, diesen Wert leben zu wollen. Ich will mit mir in meinem Leben mich so verhalten und ich will so handeln, ich will so reden, ich will so denken und umgekehrt, ich will so denken und ich will so reden und ich will so handeln und wieder umgekehrt, dass durch mich Menschen hineingenommen werden. Und dazu gehört, dass man auch vielleicht erstmal unterlässt, was Grenzen schafft. Dass man unterlässt, was sozusagen Verletzungen kreiert. Wir haben in unserer Schrift ganz viele Aufforderungen, wie wir miteinander reden sollen. Und ich habe manchmal den Eindruck, nicht nur in unserer Gemeinde, irgendwie haben wir die noch nie gelesen, die Stellen, oder? Kein böses Wort komme über euren Mund. Verletzt einander nicht. Keine üble Nachrede. Kommet einander in Ehrerbietung zuvor. Manchmal habe ich den Eindruck, wir lesen das so, wir schneiden als allererstes mal dem anderen die Ehre ab. Mal so, macht Spaß. Schafft aber keinen Frieden. Schafft keine Einheit. Verletzt. Schafft Wunden. Bringt Distanz. Ich wünsche uns, dass wir auf dem Weg miteinander, Wallfahrtslied, dass wir das neu entdecken. Einheit tut gut. Und Einheit heißt nicht, alle sagen zur gleichen Zeit das gleiche Wort, an der gleichen Stelle, im gleichen Ton. Dieses Zerrbild des Teufels, dass nur weil wir Einheit haben, haben wir alle sozusagen die Meinung verloren und sind irgendwie geknechtet. Und das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Kommt aus der Küche des Teufels. Einheit bedeutet, dass ich meine Sicht von den Dingen dazulege, damit etwas Gemeinsames, Großes, Ganzes entsteht. Einheit bedeutet, dass ich sehr wohl anders bin als andere. Das ist ja so. Aber dass ich meine Andersartigkeit sozusagen nicht zur Forderung erhebe, sondern als Beitrag einbringe. Ganz ehrlich, wir sagen, wir brauchen Mitarbeiter. Und ich sage mal ganz ehrlich, was aus meinem Herzen so. Ich denke mir manchmal, haben wir einen Raum von Einheit und Gemeinschaft und Motivation unter uns, dass es Freude macht, mitzuarbeiten? Oder entsteht unter uns nicht manchmal so der Eindruck, ich halte mich da lieber raus, bevor ich auch so behandelt werde? Ich wünsche uns, dass wir in Freude und Freiheit unsere Fähigkeiten mit dem Kontingent an Zeit, was wir haben, dazu tun. Das muss nicht viel sein, aber dass ich dazu tue, damit etwas Gemeinsames, Gutes, Ganzes entsteht. Der Wert von Einheit und Miteinander und Eintracht entsteht dort, indem ich miteinander aktiv dazu beitrage, was Frieden fördert, was zum Frieden hilft und was Frieden schafft. Und dass ich unterlasse, was sozusagen Not hervorruft, Verletzung verursacht. Ich wünsche uns, dass wir das entdecken, dass wir die Einigkeit des Geistes Gottes, die Einheit, die Gott in seiner Gemeinde haben will, erleben und erfahren und dass wir den Fokus so ein klein wenig mehr darauf richten, was kann ich dazu beitragen, dass Einheit und Eintracht und positives Miteinander unter uns entsteht und bleibt und wachsen kann. Und dazu gehört, dass ich auf der einen Seite mir verkneife, die Sätze zu sagen, die andere verletzen. Und dass ich mich entschließe zu sagen, um Jesus willen, weil ich ihn liebe und weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, will ich meinen Beitrag leisten, Jesus zuerst, Jesus für dich, weil es in deinem Wort steht, tue ich es, bring mich ein, unterlasse, was stört, und will das Gute mit meinen Gaben, die ich habe, fördern, damit Einheit wird und etwas Positives entsteht. Und dann, denke ich, werden wir es auch erleben. werden wir es miteinander singend auf dem Weg in das himmlische Jerusalem erleben, dass Gott unter uns Einheit schenkt, Einheit segnet und dort Menschen zur Erkenntnis kommen, hier muss Gott sein. Nirgends sonst habe ich so eine Einheit gefunden. Das muss von Gott sein, so wie Menschen hier miteinander umgehen. Es muss Gott geben, wo Leute in dieser Eintracht und in dieser Friedfertigkeit miteinander beieinander sind. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben und darin wachsen und stark werden. Schaut, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Menschen in Einheit, Geschwister, in Einheit beieinander sind. Dort hat Gott Segen verheißen. Dort werden wir Leben und Leben finden. Das wünsche ich uns. Amen.